Wir haben schon häufiger mit dir über den vom Ventilverlag herausgegebenen Bücher gesprochen, auch über die, die du selbst mitveröffentlicht hast. Was ist denn der Ventilverlag für dich persönlich?
Naja, letztendlich mehr als nur irgendein Arbeitgeber, glaube ich. Also ich bin zwar nicht seit der Gründung des Verlags dabei, aber jetzt seit geschätzten 10 Jahren, also eigentlich direkt nach dem Abschluss des Studiums hier irgendwie eingestiegen. Und da der Verlag ja als Kollektiv organisiert ist, wo alle die gleichen Mitspracherechte zu allen Entscheidungen haben, war ich auch eigentlich von Anfang an genau darin involviert. Also habe nicht diese ganzen furchtbaren Zwischenschritte, die viele Menschen nach dem Abschluss des Studiums durchmachen müssen, vom Volontariat bis irgendwie irgendwann mal ein Job da ist, der einem Spaß macht. Das musste ich alles nicht durchmachen, sondern bin gleich hier eingestiegen. Natürlich mit dem Abstrich, dass ich bis heute nicht den Job habe, von dem man wirklich leben kann. Aber dafür habe ich einen eigenen Verlag, in dem ich Bücher machen kann, die mir gefallen. Und das ist der Verlag für mich.
Du hast schon angesprochen, der Verlag ist seit über 20 Jahren als Kollektiv organisiert. Was bedeutet denn das dann für die Arbeit des Verlages? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, letztendlich gibt es schon einzelne Bereiche, für die einzelne Leute zuständig sind, weil ja jeder andere Fähigkeiten auch mitbringt. Ne? Jeder steckt das an Zeit und Wissen rein, was er oder sie mitbringen kann. Wir haben einen Grafiker, der sich eben um die Grafik kümmert. Das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin dann fürs Lektorat zuständig, für Pressesachen und so weiter. Also es ist schon sozusagen, die Bereiche sind schon aufgeteilt, um die wir uns kümmern. Aber jegliches Buch, was bei uns erscheint, alle Entscheidungen, die mit irgendwelchen Auftritten bei Buchmessen zu tun haben, was auch immer. Das wird alles hier gemeinsam entschieden in regelmäßigen Treffen, in denen wir dann einfach auch das Programm planen und so weiter. Also das ist das, was der Kollektivgedanke dann auch ist.
Wie kann man denn als linker alternativer Verlag, der unabhängig von Konzern- und Marktzwängen agieren will, auf dem kapitalistischen Buchmarkt bestehen? Also was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Du hast ja schon gesagt, du bist einigermaßen prekär da beschäftigt.
Ja, beschäftigt sind wir eigentlich gar nicht. Also wir sind hier nicht angestellt oder so. Wir bekommen zwar Geld raus aus dem Verlag, aber eben nicht so viel, dass man wirklich davon leben könnte, was dann Vor- und Nachteile bringt. Der Vorteil ist, dass wir eben nicht sozusagen von den Marktzwängen so abhängig sind wie andere Verlage. Also wir müssen keine Bestseller landen, weil niemand zu 100% vom Verlag leben muss. Ne? Also das bringt ja auch durchaus Vorteile mit sich. Gleichzeitig bringt es natürlich mit sich, dass wir aber für die Zeit und das Herzblut, das wir hier reinstecken, eigentlich unterhalb des Existenzminimums entlohnt werden, was auch nicht schön ist auf Dauer. Ne? Man kann das 10 Jahre machen, man kann es vielleicht auch 20 Jahre machen, aber man reibt sich schon ziemlich damit auf. So, ne? Weil natürlich so ein Verlag muss täglich jemand da sein. Es ist einfach viel Arbeit, die hier reingesteckt wird. Und da wir aber alle noch nebenbei andere Sachen machen, um tatsächlich über die Runden zu kommen, ist es manchmal phasenweise auch tatsächlich wahnsinnig anstrengend. Und das ist sozusagen, das ist das, was so viele Nischenverlage wahrscheinlich ausmacht. Das ist einfach, dass der Verlag alleine nicht reicht, dass man andere Dinge tun muss, um Geld zu verdienen, irgendwelche Brotjobs hat, was auch immer, sich im Verlag dann selbst ausbeutet, mehr oder weniger, um sozusagen dann am Ende Bücher auf diesen Markt zu werfen, die dann vielleicht 1000 Leute kaufen.
Nun gibt es ja so Entwicklungen, die ganz unterschiedlich beschrieben werden, auf jeden Fall mit irgendwie einer Moderne irgendwie assoziiert werden, nämlich dass eben immer mehr auch online gelesen und gekauft wird. Werden eigentlich noch Bücher direkt beim Verlag gekauft und betrifft euch diese aktuellen Entwicklungen auch der im Zuge der Digitalisierung?
Also direkt beim Verlag gekauft werden bei uns schon Bücher. Wir haben einen Webshop, wo man Bücher bestellen kann. Das ist für uns eigentlich tatsächlich der beste Weg, weil wir dann die ganzen Zwischenhändler uns sparen und sozusagen das gesamte Geld bei uns landet. Also das ist eine Entwicklung, die für uns als Verlag erstmal positiv ist. Für den Buchhandel wahrscheinlich weniger. Wir sind natürlich auch solidarisch mit den kleinen Buchhandlungen und verweisen auch immer regelmäßig bei Veranstaltungen und so weiter darauf, dass man dort seine Bücher kaufen sollte und diesen kleinen Buchhandel unterstützen sollte. Wo wir uns noch gar nicht so richtig reingehängt haben, weil es für uns einfach nicht rentiert, sind E-Books. Also wir haben zwar ein paar Testballons mal losgeschickt, aber die Verkäufe waren dann doch so marginal, dass es sich einfach nicht rentiert für uns. Vielleicht haben wir Leserinnen und Leser, die tatsächlich noch das Buch in der Hand halten wollen. Vielleicht ist das sozusagen diese pop- und subkulturell geprägte Leserschaft, die wir haben, die vielleicht auch Schallplatten kaufen, die wollen vielleicht auch die Bücher haben und nicht unbedingt das E-Book.
Wie groß schätzt ihr denn eure politische Wirkkraft als alternativer Verlag ein? Also wen meint ihr erreichen zu können? Das politisierte Publikum oder auch andere Gruppen, die durch die von euch verlegten Bücher auch politisiert werden können eventuell?
Also das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, was die unterschiedlichen Titel betrifft. Ne? Also so eine Magazin wie das, wie die Testcard, die ja jetzt seit 20 Jahren hier erscheint und schon für sowas wie die verbliebenen Reste von dem, was man mal Poplinke genannt hat, steht, die erreicht schon relativ viele Menschen. Also die hat einen relativ großen Abonnentenstamm. Es gibt viele Anfragen von der Presse, sowohl von der bürgerlichen Presse. Also ne, ich war heute schon beim Deutschlandfunk, um über die Testcard zu sprechen. Da gibt es schon ein Interesse, also da gibt es schon eine relativ große Wirksamkeit auch. Wobei ich nicht weiß, wie groß dann tatsächlich die politische Wirkkraft von solchen poplinken Positionen noch ist. Das ist wahrscheinlich dann doch eher verschwindend. Andere Bücher von uns, da wissen wir von vornherein, dass die eher für eine Nische produziert werden und eher auch ein Nischenpublikum interessieren. Aber sowas wie zum Beispiel das Wörterbuch des besorgten Bürgers, das ist tatsächlich bis in die Hochkultur sozusagen, bis ins bürgerliche Feuilleton vorgedrungen und hat auch eine relativ große Resonanz hervorgerufen, vor allem eben auch bei den Menschen, gegen die es sich richtet. Also es gab da auch auf diversen AfD-Seiten und Pegida-Blogs durchaus böse und beleidigte Reaktionen drauf. Und da hat man dann schon das Gefühl, okay, es erreicht dann ja auch die, gegen die man agieren will.
Du hattest schon gesagt, ihr solidarisiert euch mit kleineren Buchläden. Linke Buchläden sehen sich ja immer wieder mit rechten Angriffen konfrontiert oder mit Kriminalisierung auch. Zuletzt hörte man das aus Berlin-Neukölln. Wie sieht das denn bei linken Verlagen aus? Also wie wir jetzt vielleicht bei euch ganz speziell, welche Angriffe oder Reaktionen von rechts erhaltet ihr?
Das hält sich tatsächlich in Grenzen. Als das Wörterbuch erschienen ist, des besorgten Bürgers, hatten wir ein, zwei Anrufe auf dem AB, wo Leute uns versucht haben zu beleidigen. Aber ansonsten ist es tatsächlich, führen wir hier dann doch in unserem Mainzer Hinterhof ein recht beschauliches Dasein und kriegen jetzt nicht so viele direkte Konfrontationen mit. Das ist vielleicht bei Veranstaltungen anders. Also es gibt ja durchaus auch Themen bei uns, die ein bisschen kontroverser vielleicht sind. Da gibt es dann schon auch Diskussionen und Auseinandersetzungen während Veranstaltungen. Aber wir als Verlag selbst sozusagen kriegen jetzt nicht so viel ab.
Ihr habt ja eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um euer Herbstprogramm zu finanzieren. Ich habe gerade mal online geschaut, sieht ganz gut aus. Die Kampagne läuft noch bis heute Abend auf dem Portal startnext.com. Was wollt ihr denn mit einer erfolgreichen Finanzierung umsetzen?
Wir haben für den Herbst ein paar Titel geplant, die teilweise relativ teuer in der Umsetzung sind. Deswegen auch diese Crowdfunding-Kampagne, weil es doch immer sehr prekär ist und dieses Jahr ganz besonders, weil wir, nur darüber wurde wahrscheinlich bei euch auch schon mal berichtet, ja die ganzen Verlage jetzt diese Rückzahlungsforderungen haben und da relativ hohe Beträge auch zurückgezahlt werden müssen. Wir haben zum Beispiel ein Buch im Herbst, das neue Buch von Simon Reynolds, über die Glam-Geschichte. Das ist so ein 800-Seiten-Ziegelstein, der jetzt übersetzt wird gerade. Und das sind natürlich Produktionen, die für so einen kleinen Verlag ziemlich schwierig zu stemmen sind, weil zum einen die Übersetzung teuer ist, dann ist der Druck teuer bei so einem dicken Buch. Das muss eine relativ hohe Auflage haben, weil das ja schon ein bekannter Name ist. Also das ist ein Titel, wo wirklich viel Geld reingesteckt werden muss im Vorhinein, was sich wahrscheinlich auch ziemlich sicher auch wieder einspielen wird, weil das ja schon auch ein Buch ist, was wahrgenommen werden wird. Aber dennoch müssen wir da in Vorleistung gehen. Und da, das ist oft unser Problem, ne? dass natürlich solche hohen Summen erstmal da sein müssen, um so ein Buch produzieren zu können.